Ich möchte alle willkommen heißen zu unserem zweiten Seminarabend mit dem Professor Herbert Janssen. Es ist so, dass der Herr Janssen heute eine unmittelbare Fortsetzung macht von seinem Referat von gestern. Ich möchte nicht mehr viel Wort verlieren zum Anfang, sondern möchte eigentlich jetzt den Gott beten und das Wort im Herr Janssen übergeben, dass wir doch die Zeit möglichst gut können ausnutzen können. Ich hoffe, dass ihr frisch sind oder euch mindestens frisch gemacht habt und aufnahmefähig. Und wir wollen erwarten, dass der Herr in unserer Mitte ist und sich uns offenbart und uns auch weiterhilft in Fragen, die bei uns persönlich anstehen. Wir kommen erneut vor dich, Herr. Und wir wollen dich anerkennen als der Herr, der Herrscher über dem ganzen Universum, der Herrscher über die Gemeinde und auch über unser persönliches Leben. Danke, Herr, dass du uns liebst und dass du uns nicht nur dein Wort gegeben hast, sondern auch den Heiligen Geist, der uns hilft, dein Wort zu verstehen. Wir bitten dich, dass wir das heute Abend erleben, dass wir an der einen oder anderen Stelle dürfen entscheidende Schritte weiterkommen, noch besser Einblick haben in den Zusammenhang der Schrift. Herr, dass wir aber auch zunehmen können im Unterscheidungsvermögen, was du wirkst und was nicht. Wir bitten dich, Herr, dass du auch den Bruder Janssen segnest, dass du ihn leitest, dass du ihn frei machst von eigenen Gedanken, dass wir auch aufmerksam können zulassen und konzentriert und auch können profitieren können. Schenke Herr, dass der Abend ganz in deinem Sinn darf sein. Das ist unser grösster Wunsch. Amen.
Gestern Abend haben wir die vier im Programm erwähnten Gnadengaben versucht zu besprechen, wie sie innerhalb des Neuen Testamentes vorkommen, unabhängig von ihrem eventuellen Vorkommen nach der Zeit des Neuen Testamentes. Ich weiß nicht, ob das gestern Abend genügend klar war. Es war meine Absicht, zunächst einmal nur die vier Gnadengaben so zu besprechen, wie sie im Neuen Testament vorkommen. Heute Abend wollen wir zweierlei unternehmen. Zuerst einen Abschnitt, der eigentlich den Charakter eines Exkurses nimmt. Und dann zweitens will ich kommen zum Thema der Aktualität dieser vier Gnadengaben. Da geht es denn um die Frage, wie sieht das eventuell heute aus? Zusammen mit dem Verlangen nach greifbaren Kraftoffenbarungen Gottes geht das Reden von einer Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Es ist also sinnvoll, einiges zu diesem Thema in heilsgeschichtlicher Perspektive zu sagen. Also zunächst einige verwandte Fragen, die sich auf den Heiligen Geist beziehen. Da diese Frage eigentlich im Hintergrund steht. Und oft, glaube ich, vergessen wir, dass unsere heutige Problematik in dieser Hinsicht eine Geschichte hat. Und die Problematik um die Gnadengaben ist meines Erachtens nicht zu klären oder zu lösen, unabhängig von dieser Geschichte. Wir haben diese Probleme, weil die Geschichte da ist. Und weil die Geschichte eher den Heiligen Geist zum Thema hatte und nicht so sehr die Gnadengaben, deshalb ist es wichtig, die zwei im Zusammenhang zu besprechen. Das dient dann auch zur Kontrolle, wenn wir auf die Aktualität zu sprechen kommen. Wie ist das, das ist unsere erste Frage, wie ist das, wenn Menschen des alten Bundes den Heiligen Geist erleben? Es ist wichtig, dass wir hier beginnen und ein wenig auswerten, was damals geschah. In jener Zeit werden Ausdrücke gebraucht für das Erfahren des Heiligen Geistes, die auch im Neuen Testament gebraucht werden. Wie zum Beispiel im Richterbuch kann es heißen, der Heilige Geist kam über einen. Es kann heißen bei Josua, er war voll des Geistes und so weiter. Was ist es um diese Erfahrungen mit dem Heiligen Geist in jener Zeit? Was bedeuten solche Ausdrücke dort? Folgende Beobachtungen kann man aufstellen. Die Zahl derer, die den Geist persönlich erleben, während der Zeit des Alten Bundes, ist begrenzt. Das heißt, nicht jeder im Volke Gottes erlebt den Heiligen Geist erfahrbar. Wenn Jesus in Lukas 11, Vers 13 sagt, wer den Geist haben möchte, darf um ihn bitten, dann wird das an dieser Stelle klar. Denn wir sind hier immer noch im Rahmen des Alten Bundes. Der neue Bund ist noch nicht eingeführt worden. Und es ist so, sagt Jesus, nicht jeder, der den israelitischen Gott hat, muss notwendigerweise den Heiligen Geist haben. Aber wer ihn haben möchte, Gott ist bereit, ihn zu geben. Später erübrigt sich natürlich diese Bitte. Aber in jener Zeit ist das Erleben des Heiligen Geistes nicht das Vorrecht eines jeden Frommen. Zweitens, das Maß, in dem man den Heiligen Geist erlebt, ist verschieden. Das merkt man ganz besonders bei Mose, wenn von seinem Geist, der auf ihm liegt, genommen wird und auf 70 andere Männer verteilt wird. Der Geist ist derselbe, aber man erlebt ihn nicht im gleichen Maße. Drittens, die Dauer seiner Gegenwart ist begrenzt. Der Geist ist für unbestimmte Zeit bei einem Menschen in jener Zeit. Nachdem er kam, kann er dann auch wieder weichen? Aus verschiedenen Gründen. Es muss nicht immer Sünde sein, wie bei Saul. Er kann dann aber wieder kommen, wie beim Propheten Ezechiel. Er kommt und geht und kommt wieder. Das ist in jener Zeit möglich, für das Neue Testament aber fremd. In jener Zeit also erlebt man den Heiligen Geist, auch wenn man ihn einmal erfahren hat, nicht für sein ganzes Leben. Viertens, die Wirkung des Heiligen Geistes ist begrenzt. Wenn es von Saul heißt, wenn der Geist über ihn kommt, dass er ein veränderter Mann wird, dann darf das nicht verstanden werden, als wäre er wiedergeboren worden. Das steht da nicht geschrieben. Es steht dann später geschrieben, dass die Wiedergeburt eigentlich eine Prophetie bleibt. Sie ist also nicht das Los des alttestamentlichen Frommen. Die Wiedergeburt ist eine Heilserfahrung. Aber die Heilserfahrung kann nur gemacht werden, nachdem das Heil gekommen ist. Und das bringt erst der Erlöser, der Heiland, Jesus Christus. Es kann ja keine Rettung geben ohne den Retter. Und die Rettung kann also erst mit dem Kommen des Retters kommen. Aber dieses Heil, diese Rettung bringt dann der Geist. Also in jener Zeit bleibt diese innere Verwandlung eine Prophetie, eine Hoffnung. Man kann aber Gott schmecken, den Heiligen Geist gleichsam schmecken. Es gibt dieses. Das Heil erlebt man so, dass es im Wort Gottes ist. Im Psalm 119 ist ein Beispiel dafür. Und Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. Im Worte Gottes schmeckt der Lesende des Alten Bundes die Kraft des Himmels. aber er hat sie nicht in seinem Wesen, weil Gott nicht in seinem Leben oder in ihm wohnt. Das findet erst statt mit der Rettung. Der Hebräerschreiber sagt, er hat auch nicht das gleiche Empfinden über die Sündenvergebung, das wir haben. Sündenvergebung, wie wir das kennen, kennt der alttestamentliche Mensch nicht. Das steht in Kapitel 10 dieses Buches geschrieben in den ersten 4 Versen. Nun einige Fragen zum Kommen des Geistes. Er wird ja verheißen und kommt dann. Von welchem Kommen soll hier die Rede sein? Eigentlich muss man zugeben, dass der Heilige Geist im Alten Bund oft gekommen ist. Und dann heißt es vom Messias, dass er über ihn gekommen war. Von welchem Kommen soll jetzt die Rede sein? Die Schlüsselstelle haben wir in der Apostelgeschichte 1, den Versen 4 und 5. Im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird, haben wir mit die besten Antworten auf unsere Fragen in Bezug auf die charismatische Bewegung und die Pfingstfragen in der Apostelgeschichte. Würde man die Apostelgeschichte genau lesen, dann hätte man sehr viel Klarheit. Natürlich ist das nicht unsere einzige Quelle. Wir müssen heranziehen die vorhergegangenen prophetischen Stellen des Alten Testamentes und der 4 Evangelien. Denn wir haben dort eine Menge an Prophetie in Bezug auf dieses Kommen in der Apostelgeschichte. Und dann haben wir natürlich die klärenden und abgrenzenden Berichte und Sätze in den Briefen, die dann folgen. In Apostelgeschichte 1 sagt Jesus Christus in den Versen 4 und 5, dass seine Apostel warten sollen auf die Verheißung. Dieses kleine Wort, ist eigentlich das Kleinste, aber dieses Wort Verheißung ist der Schlüssel zum Verständnis des Kommens des Geistes im Neuen Testament. Dieser Begriff Verheißung bildet die Grenze zwischen dem Kommen und Erleben des Geistes bis dahin und was dann folgt. Es geht hier um das Kommen, das in den Prophetien verheißen war, nicht um anderes Kommen. In der Apostelgeschichte wird dann von diesem verheißenen Kommen, zum Beispiel wird in Ezechiel 36, 26 und 27 davon prophezeit. Und Johannes der Täufer und Jesus hatten dieses Kommen prophezeit. Von dieser Verheißung spricht Jesus in Apostelgeschichte 1. Und diese soll sich bald erfüllen. Zum ersten Mal nach einigen Tagen. Es hat sich dann herausgestellt, dass es 10 Tage waren. Paulus spricht dann oder gebraucht dann später ebenfalls dieses Wort Verheißung. Genau heißt es in Galater 3, Vers 14, Verheißung des Geistes. Er steht dort gleichsam im Alten Testament und schaut nach vorn und berichtet, dass ein Geist kommen soll. So sagt es im Alten Testament. Und diese Verheißung, sagt er, ist auf uns gekommen durch Jesus Christus. Dort spricht er also von der Verheißung des Geistes. Der Geist war verheißen worden. In Epheser 1, Vers 13 kehrt er diese Formulierung um und spricht vom Geist der Verheißung. In diesem Abschnitt steht er im Geiste inmitten des neutestamentlichen Erlebens. Er bespricht dieses Heil in den ersten 14 Versen und sagt, jetzt ist der Geist, der damals verheißen war, da. Den habt ihr zum Beispiel, sagt er, den ephesischen Christen empfangen, als ihr gläubig wurdet. Jetzt ist der Geist jener Verheißung da. Gleichzeitig aber ist er wiederum eine Verheißung, denn noch nicht alles, das in Verbindung mit diesem Geist geschrieben steht, ist damit schon erfüllt, dass er gekommen ist. Er ist die Verheißung, dass noch mehr kommen soll. Nicht mehr Geist, sondern mehr Heil. Weiter eine Frage, wo erfüllt sich diese Verheißung vom Heiligen Geist? Das heißt, wann kommt der Geist wie verheißen und wie kommt er? Oder besser, wo geschieht dieses Kommen, diese Erfüllung dieser Verheißung? Ich möchte einige Stellen nennen. Die erste Stelle, wo der Geist wie verheißen kommt, ist ja Jerusalem. Unsere Frage ist an dieser Stelle, wie nennt die Bibel dieses Ereignis? Mit welchen Formulierungen oder Begriffen bezeichnet sie es? Und da haben wir in Verbindung mit Jerusalem vier Ausdrücke. In Kapitel 1 ist die Rede vom Taufen im Heiligen Geist, in Vers 4 und 5. In Vers 8 ist die Rede vom Kommen des Geistes über Menschen oder auf Menschen. Das ist dasselbe, es handelt sich immer noch um dieselbe Verheißung. Die zwei werden also auswechselnd gebraucht. Dann in Kapitel 2 haben wir zwei weitere Begriffe. Vers 33 spricht Petrus, jetzt ist er gekommen und diese Verheißung hat sich erfüllt. Der Geist ist ausgegossen. Taufe im Geist, Kommen des Geistes auf, ist jetzt ausgießen. Und in den Versen 38 und 39 spricht er vom Empfangen des Geistes, weil er geschenkt wird. Das heißt, man bekommt den Geist geschenkt. Diese vier Ausdrücke werden alle von diesem einen Ereignis gebraucht. So heißt das Erlebnis in Pfingsten nach diesen vier Bezeichnungen. Später haben wir einige weitere Berichte. In Kapitel 10 und 11 wird uns berichtet vom Kommen des Geistes im Haus des Cornelius in Caesarea. Es wird nun mehrere Male, eigentlich erstaunlich oft, festgehalten mit Sorgfalt, dieses Ereignis im Haus des Cornelius ist so wie jenes am Pfingsttage. Dabei haben wir aber 7 bis 8 Jahre dazwischen liegend. Das heißt, jetzt geschieht etwas, das auch so ist wie damals vor 7 oder 8 Jahren. Das heißt, es handelt sich in Caesarea um das gleiche Phänomen. Der Geist kommt wie verheißen. Welche Ausdrücke werden jetzt gebraucht? Interessanterweise dieselben vier. Hier ist die Rede vom Taufen im Geist, Kapitel 11. Dass der Geist geschenkt wird, Kapitel 10. Dass er ausgegossen wird, Kapitel 10. Dass er über die Menschen kommt. Einige von diesen Ausdrücken werden mehrere Male gebraucht. Ein weiterer Text befindet sich in Kapitel 15, aber das bestätigt nur, was wir in Kapitel 11 und 10 oder 10 und 11 finden. Es handelt sich um dasselbe Ereignis mit denselben Bezeichnungen. Samaria ist noch ein Ereignis. Der Geist kommt auch dort, das ist in Kapitel 8. Aber da haben wir nicht alle vier Bezeichnungen, sondern nur zwei, aber zwei von diesen vieren. Da wird das Kommen des Geistes als ein Kommen auf Menschen oder Fallen auf Menschen genannt und es wird ein Empfangen des Geistes genannt. Er wird gegeben und dann empfangen natürlich. In Kapitel 19 haben wir einen weiteren Bericht vom Kommen des Geistes. Und ebenfalls werden zwei von diesen vier Begriffen gebraucht. Er kommt über diese 12 Männer, er wird ihnen gegeben, denn darum geht es Paulus in der Frage. Wenn wir schon in Ephesus sind, denn Kapitel 19 spricht von dem Erleben dieser 12 in der Stadt Ephesus, ist es hilfreich, noch einmal den Epheserbrief zu konsultieren. Und dort sagt der Apostel Paulus in Kapitel 1, ihr wurdet versehen mit dem Pfand des Geistes. Ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das sind zwei Bezeichnungen. Nun, Pfand ist nur eine andere Formulierung für Geben des Geistes. Er wird als Gabe weitergegeben. Aber Versiegelung ist ein fünfter Begriff, den wir bis jetzt nicht hatten. Er wird also noch hinzugenommen. Wenn man den Heiligen Geist bekommt, ist das also ein versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Hinzu kommt noch eine weitere Stelle in 1. Petrus Kapitel 4. Es dürften da die Verse 14 und 16 vielleicht sein, da in der Gegend. Petrus gebraucht hier eigentlich ein Wortspiel, wenn er von Christus spricht, denn im Griechischen heißt diese Bezeichnung Gesalbter. Wir haben in der deutschen Sprache das griechische Wort übernommen und so entgeht uns eigentlich die genaue Bedeutung. Es wäre vielleicht manchmal hilfreich, wenn wir in solchen Stellen, wo im Neuen Testament Christus steht, einfach Gesalbter lesen würden. Das ist eine Hilfe zum Beispiel in diesem Text. Wir haben den Gesalbten oder wir haben den Geist des Gesalbten und Kraft dessen ruht er auf uns. Der Messias sagt in Jesaja 61, der Geist Jahwes ruht auf mir, weil er mich salbte. Das zeigt uns, dass das Kommen des Geistes auf einen Menschen auch eine Salbung genannt wird. Wir haben also 6 Bezeichnungen, die auswechselnd gebraucht werden von dem Kommen des verheißenen Geistes. Sie bedeuten nicht genau dasselbe. Jede Bezeichnung trägt etwas bei zum Verständnis dieses Ereignisses. Aber das, was sie kennzeichnen, ist nur ein Erlebnis, nämlich der Empfang des Heiligen Geistes. Und dieser Empfang, wie verheißen, geschenkt, kann Taufe, Kommen auf, Salbung, Versiegelung und so weiter heißen. Welche Bedeutung hat nun das Kommen dieses verheißenen Geistes oder das Kommen des Geistes als Verheißung? Das heißt, wenn wir jetzt alle Texte berücksichtigen, wir würden jetzt, und wenn ich das mit den Studenten mache, dann tun wir das etwas langsamer, gehen durch die Texte und zeigen das. Wenn wir das also tun würden, alle die Texte noch einmal lesen, die alle diese Bezeichnungen oder Begriffe enthalten, wo vom Kommen des Geistes auf Menschen, vom Salben und so weiter die Rede ist, dann würden wir erfahren, was darunter zu verstehen ist, was dann geschieht. Denn was sagt uns schon Salben? Das ist ein Bildwort. Kommen auf ist ein Bild, eine Beschreibung. Aber was geschieht dann in dem Menschen? Was wird jetzt anders? Das ist, was wir wissen wollen. Wenn wir also alle diese Stellen konsultieren, studieren, dann merken wir Folgendes. Wo der Geist, wie verheißen, zu einem Menschen kommt, das heißt, wo der erhöhte Christus diesen Geist schenkt, da geht es um Rettung. Das Kommen des Geistes hat zur Aufgabe, die Rettung des Retters an den Mann zu bringen. Es gibt verschiedene Stellen, die das zeigen. Ich will nur ein oder zwei Stellen vielleicht erwähnen. Matthäus 10 ist eine sehr gute Stelle. Hier haben wir eine Verheißung von Johannes dem Täufer in den Versen 10 bis 12. Diese 3 Verse sind strukturiert wie ein amerikanisches Sandwich. Das heißt, wir haben oben in der oberen Schicht, Vers 10, ein Bild, eine Beschreibung, ein Beispiel. Unten in der unteren Schicht haben wir das zweite Brot, die Scheibe. Und da ist das zweite Bild von der Ernte gebraucht. Dazwischen liegt die Aussage. Das heißt, das Fleisch, das Eigentliche, dass die zwei Träger also uns in den Mund tragen wollen. Also oben ist die Rede von einem Obsthain. Das sind Obstbäume, ein Obstgarten. Einige sind krank und einige sind gesund. Die einen dürfen stehen bleiben, weil sie ihren Dienst immer noch tun. Sie leben, sie sind nicht krank, sie bringen Frucht. Die anderen werden umgekippt. Die einen werden gerettet. Sie dürfen stehen bleiben. Die anderen werden ins Feuer geworfen, heißt es. Die werden zerstört. Die werden für Brennholz gebraucht. Das zweite Bild in Vers 12. Da ist Johannes bei der Ernte. Und wieder geht es um Rettung und Zerstören. Matthäus 3, Verse 10 bis 12. Entschuldigen Sie. In Vers 12 spricht Johannes der Täufer hier von der Ernte, von der Kornernte. Es wird gedroschen und beim Dreschen wird das Korn, in Anführungsstrichen, gerettet. Es wird aufgehoben, in die Scheune getragen. Die Spreu wird vom Korn getrennt und wird ins Feuer geworfen, zerstört. Es geht also in beiden Fällen um Rettung und Zerstören. Dazwischen liegt das, was Johannes sagen will. Es kommt einer nach mir, der wird retten und zerstören. Der wird im Geist taufen und er wird in Feuer taufen. Jetzt wählt, sagt er gleichsam, mit welcher Taufe ihr getauft werden wollt. Wollt ihr gerettet werden, dann geht auf meine Verkündigung ein, tut Buße und macht euch bereit, dem König zu begegnen. Er kommt. Wenn nicht, dann bleibt die andere Taufe für euch übrig. Dass die zwei sehr nah beieinander liegen, zeigt uns die Formulierung, wo er sehr knapp sagt, er wird euch taufen mit Heiligem Geist und Feuer. Und normalerweise, wenn das alles wäre, was wir hätten, würden wir denken, das ist eine und dieselbe Taufe. Aber die zwei Bilder zeigen uns, dass es um zwei sehr verschiedene Angelegenheiten handelt. Es geht also bei der Taufe mit dem Heiligen Geist um Rettung. Hier werden die zwei eigentlich in eins gesetzt. Eine weitere Stelle ist Titus 3, die Verse 4 bis 7. Hier wird auch gesprochen vom Ausgießen des Heiligen Geistes. Und mit diesem Ausgießen, wir könnten auch taufen sagen oder er wird gegeben, geschieht einiges, das eigentlich Rettung ist. Er spricht von der Wiedergeburt. Der Heilige Geist, wenn er ausgegossen wird, bringt also die Wiedergeburt. Diese Wiedergeburt ist ein Bad, das heißt eine Reinigung. Hier ist nicht die Rede von der Taufe, sondern wir haben hier ein Bildwort. Im Geiste wird man gebadet, gereinigt. Das ist Heiligung, ein Heilsbegriff, soteriologischer Begriff. In Vers 7 haben wir das Resultat, wir sind gerechtfertigt. Wir sind jetzt gerecht vor Gottes Gesetz. Auch das geschieht, wenn man mit dem Geist getauft oder wenn er ausgegossen wird. Sehr deutlich sagt Paulus in Vers 4, dass es um Rettung geht. Und Gott wird in diesem Zusammenhang denn auch ausdrücklich Retter genannt. Der Retter rettet uns durch den Retter, welcher der Sohn ist, Jesus Christus. Und zwar durch den Heiligen Geist. Wichtig ist hier wieder, dass wir die Dreieinigkeit vor Augen haben. Es geht also bei diesem verheißenen Kommen des Geistes um Rettung. Es gibt noch etwas, das sich hier anschließt. Eigentlich gehört es dazu, weil es hier auch um Rettung geht. Rettung von der Schwachheit. Schwachheit ist an und für sich etwas Relatives, aber absolute Schwachheit ist ja Tod und von diesem Tod wollen wir ja gerettet werden. Der Jude ist schwach, den Willen Gottes zu tun, sagt Paulus in Römer 8, Vers 3, weil das Gesetz nicht stark genug ist, ihn dazu zu bringen. Das Gesetz kann nur fordern, helfen kann es nicht. So tut Gott zweierlei, sagt Paulus. Er schickt seinen Sohn, der die Schuld des Juden auf sich nimmt. Und wir wissen heute, er hat unsere aller Schuld auf sich genommen. Und dann gibt er den Heiligen Geist. Und wer nach diesem Geist lebt, sich nach ihm ausrichtet, der hat die Energie, die es braucht, nach den Forderungen des Gesetzes zu leben. Nicht einzeln abzuhaken, wie wenn man leistungspflichtig wäre, sondern das Wesen des Gesetzes zum Ausdruck zu bringen, was ja bekanntlich das Lieben ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Das bringt nur Gott selbst fertig in uns. Major Thomas hat sehr gut gesagt, es braucht Gott, um Mensch zu sein. Wir Menschen sind unfähig geworden, Menschen zu sein. Es braucht Gott, und das ist das Heil in Jesus Christus. Durch den Heiligen Geist kommt Gott selbst in uns und lebt seine eigenen Forderungen aus in uns. Nimmt das Gefäß, das ich bin, mit, sodass ich eigentlich das tue, was er in mir tut. Sehr interessant, aber das ist das Heil in Christus und darum geht es beim Heiligen Geist. Wir denken hier also an die Ausrüstung mit Kraft, die nicht vom Zeitpunkt der Rettung getrennt wird, sondern mit dem Heiligen Geist selbst kommt, so wie auch das Heil mit dem Geist erst kommt. Denn der Geist ist das Leben, sagt Paulus in Römer 8, Vers 10. Nicht macht er lebendig, sondern er ist das Leben in uns, wie auch Christus unser Leben ist. Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir und deshalb lebt Paulus. Aber dieser Heilige Geist, weil er Leben ist, ist auch unsere Kraft. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben nicht einen Geist der Verzagtheit bekommen, sondern der Kraft. Der Geist ist die Kraft. Und wenn man den Geist bekommen hat, dann hat man die Kraft bekommen. So ist also die Ausrüstung mit Kraft etwas, das mit dem Zeitpunkt geschieht, wann der Geist kommt. Das heißt, wann man mit ihm getauft wird. Den Geist braucht man zum Leben für Gott, Ezechiel 36, 26 und ferner. Den Geist braucht man, um ein Zeuge Jesu zu sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und den Geist braucht man, um leiden zu können. Das macht die Schrift auch deutlich. Aber diesen Geist hat man, wenn man Christus hat, denn die kommen zusammen. Wann erfüllt sich nun diese Verheißung des Geistes? Das ist eine sehr wesentliche Frage. Die kann beantwortet werden in zweierlei Rahmen. Im Rahmen der allgemeinen Heilsgeschichte, das heißt, wenn wir die Heilsgeschichte der Bibel uns vor Augen, an die Augen vorbeiführen lassen, dann fragen wir, zu welchem Zeitpunkt unter allen diesen Ereignissen der Heilsgeschichte kommt der Geist wie verheißen? Und der zweite Punkt wäre in unserem biografischen Leben. Das heißt, wann kommt der Geist in meinem Leben, im Leben eines einzelnen Menschen, in seiner Heilsgeschichte? Zuerst die allgemeine Heilsgeschichte. Der Zeitpunkt, an dem der verheißene Geist kommt, ist der Pfingsttag. Die Bibel sagt, er kommt nicht vorher, er kommt erst an diesem Tage. Als Jesus in Kapitel 1 diesen Geist verheißt, noch einmal, oder daran erinnert, und er sagt den Jüngern, sie sollen es abwarten, sie brauchen sich nicht anzustrengen, sie brauchen nur ruhig die Zeit abzuwarten, er wird schon kommen. Sie müssen nichts tun, nicht um ihn beten, sie beten diese Zeit, sie kaufen die Zeit aus, aber sie beten nicht, dass er kommen möchte. Das ist ihnen klar, er wird schon kommen, das wird Gott tun. Sie warten also diese Zeit ab und nutzen die Zeit sehr gut. Aber da spricht Jesus von dieser Verheißung. Und diese Verheißung hat sich also offensichtlich bis anhin noch nicht erfüllt. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Es ist wichtig, dass wir uns das merken. Am Himmelfahrtstag oder am Auffahrtstag ist der Heilige Geist wie verheißen und wie er dann kommt im Neuen Testament, ab Apostelgeschichte 2, noch nicht gekommen. Jetzt zum ersten Mal. Das heißt, alles, was kommen des Geistes bis dahin genannt wurde, ist nicht dieses Kommen. und darf also nicht in einen Topf geworfen werden mit allem dem, was die Apostelgeschichte erzählt, um dann eine neue Suppe, so eine Art Gemüsesuppe aus allerhand Gemüse hergestellt. Das dürfen wir nicht tun. Zu viele tun das. Übrigens heißt das auch, dass der Geist dann am Abend des Auferstehungstages nicht so gekommen ist, wie verheißen. Dort sagt Jesus, nehmt hin Heiligen Geist. Aber Jesus darf Jesus nicht widersprechen. Das heißt, ich darf es nicht so stehen lassen, als würde er sich widersprechen. Er spricht am Abend des Auferstehungstages, er spricht am Auffahrtstag. Am Abend des Auferstehungstages sagt er, nehmt hin Heiligen Geist. Am Auffahrtstag oder 10 Tage, ja, Auffahrtstag, 10 Tage vor Pfingsten sagt er, der Geist ist noch nicht gekommen. Das sind 2 Texte, die in Einklang miteinander stehen. Der eine erklärt den anderen. Sie widersprechen sich nicht. Ich darf also nicht sagen, der Geist ist gekommen am Auferstehungstag. Wenn er gekommen ist, dann aber nicht wie verheißen. Ja, was ist denn dort geschehen? Es steht nicht geschrieben. Und Sie wissen genauso viel wie ich und ich genauso viel wie Sie. Wo die Schrift schweigt, da haben wir zu schweigen. Zu viele von uns sprechen dann weiter. Das sind nicht nur die einfachen Leute, die in den Stühlen sitzen. Das sind die großen Theologen. Die sprechen auch weiter und machen sich allerhand Gedanken. Wo die Schrift nicht Aussagen macht, da können wir nicht Aussagen machen. Wo sie Aussagen macht, da haben wir aber zu sprechen. Was immer dort geschah, wir wissen es nicht. Vielleicht kam er für diese Zeit, um diese 40 Tage zu überbrücken. Das ist eine Wahrscheinlichkeit. Übrigens, wenn ich diesen Ausdruck gestern gebrauchte, dann war damit keineswegs gesagt, dass die Bibel ein Buch der Wahrscheinlichkeit nur wäre. Die Bibel ist nicht ein Buch nur der Wahrscheinlichkeiten. Die Bibel spricht sehr, sehr klar, wo wir wissen sollen, was gesagt ist. Aber dort, wo wir nicht wissen können, da lässt sie es manchmal offen. Und aus sehr guten Gründen. Ich darf nicht sprechen, wo die Schrift nicht gesprochen hat. Und dann muss ich demütig sein und sagen, es steht nicht geschrieben. Also auf jeden Fall dürfen wir nicht sagen, dass die Jünger am Auferstehungstag wiedergeboren wurden. Denn das bringt erst der verheißene Geist, Ezechiel 36. Also er kommt erst am Pfingsttage, aber dann kommt er. Dies ist das, wovon Joel sprach. Nicht ist die Joel-Verheißung en gros erfüllt worden, sondern dieser, der jetzt gekommen ist, ist der, von dem Joel sprach. Aber er wird noch mehr tun, wenn Israel sich bekehrt. Und dann wird jene Verheißung sich erfüllen. Aber im Wesen ist er jetzt zum ersten Mal gekommen, wie verheißen. Die Verheißung beginnt sich jetzt zu erfüllen. Aber er hört nicht auch auf zu kommen, wenn er einmal gekommen ist. Wir haben dann, wie schon gesagt, mehrere Beispiele, wo er dann wiederkommt. Denn er kommt ja jedes Mal, wenn jemand zu Jesus kommt, zu einem Menschen. Der Zeitpunkt im Rahmen der persönlichen Heilsgeschichte. Wann bekommt ein Christ oder jemand, der an Jesus Christus glaubt, den Heiligen Geist? Hier haben wir verschiedene Gruppen von Jüngern. Wir haben die ersten Jünger am Pfingsttage, die ihn zum ersten Mal erleben. Dort sind es wenigstens 500, die an Jesus glauben. 1. Korinther 15. Vorhanden sind in Jerusalem, in diesem Haus oder in dieser Gegend, nur 120 davon. Aber sie alle, die an Jesus glaubten, dürften dasselbe erlebt haben, nicht notwendigerweise die Phänomene, aber dass er dann kam. Denn Johannes sagt in Johannes 7, dieses sagt er vom Heiligen Geist, den die bekommen sollten, die an ihn glaubten. Alle die, die vor Pfingsten an Jesus glaubten, die bekamen dann den Heiligen Geist, als er kam. Zu Jerusalem waren es 120. Bei denen klaffen auseinander ihre Bekehrung und der Empfang des Heils mit dem Geist. Oder der Empfang des Geistes und dann mit diesem Geist das Heil. Sie waren bekehrt, das kennt das Alte Testament, aber sie kennt keine Wiedergeburt. Sie kennt nicht diese Verheißung, die erst mit dem Messias erfüllt wird. Das war natürlich notwendigerweise so der Fall, weil es nicht anders sein konnte wegen der Heilsgeschichte. Am selben Tag noch bekehren sich mindestens 3000 Leute. Bei ihnen fallen wahrscheinlich zusammen Glaube an Jesus Christus, Bekehrung das heißt, und Empfang des Geistes und des Heils. In Samarien fallen die zwei wieder auseinander. Es wird nicht geschrieben, es wird nicht gesagt, warum. Aber sie klaffen auseinander. Wahrscheinlich, weil der Heilige Geist selbst hier etwas zeigen will. Schuld daran, in Anführungsstrichen, sind nicht die Leute, die sich dort bekehren. Auch nicht Philippus. Gott ist die Schuld, wiederum in Anführungsstrichen. Das heißt, die Ursache. Niemand tut etwas dazu, dass sie ihn nicht bekommen. Niemand tut etwas dazu, dass sie ihn bekommen, außer die zwei Jünger, Petrus und Johannes, die dann für sie beten, sodass der Heilige Geist über sie kommt. Aber wenn er über sie kommt, dann natürlich bekommen sie auch das Heil, das der Geist bringt. Das macht Petrus deutlich, oder Lukas, in Apostelgeschichte 11, Vers 18. Aha, sagt die Gemeinde in Jerusalem, wenn sie den Geist bekommen haben, dann haben sie ja Leben bekommen. Das ist für sie eine Einheit. In Caesarea fallen zusammen Umkehr zu Christus und Empfang des Geistes und der Heilsgüter. In Ephesus fallen sie wieder auseinander. Zuerst Bekehrung, kurz vor ihrer Taufe. Paulus führt sie zu Jesus Christus hin. Sie glauben an ihn und werden getauft. Aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist. Erst wann Paulus anschließend ihnen die Hände auflegt, kommt er. Warum? Es steht nicht geschrieben. Aber wahrscheinlich, um diesen 12 Männern selbst zu zeigen, dass sie wirklich den Heiligen Geist bekommen hatten. Sie reden in Zungen, sie prophezeien, so dass es ihnen wirklich deutlich ist, Pfingsten ist geschehen. Das war ihr Problem. Es tut mir sehr leid, dass ich so schnell gehen muss. Aber wenn Fragen sind, können sie dann gestellt werden. Wie ist es nun bei Gläubigen nach diesem gewesen? Wiederholen sich Apostelgeschichte 8 und 19 später. Jetzt wird ein Offenbarungsriegel dieser Möglichkeit vorgeschoben. Denn jedes Mal, wenn ein neues Buch entsteht von dem Kanon von 66 Büchern, haben wir neues Wort Gottes. Und mit dem Schreiben des ersten Korintherbriefes von Ephesus aus nach diesem Ereignis. Das Ereignis findet statt am Anfang seines mehrjährigen Aufenthaltes in Ephesus. Von Ephesus aus schreibt er nach Korinth, anschließend irgendwann während dieser 2 oder 3 Jahre. Und was sagt er in diesem Brief? Er sagt, dieser Brief ist für alle Christen auf der Welt. Kapitel 1 können Sie nachkontrollieren. Wo immer der Name Jesu angerufen wird, da soll man diesen Brief haben. Er ist für alle, nicht nur für die Korinther. Er geht also überall an Menschen, die ihre Umkehr zu Jesus Christus erlebt haben und seinen Namen anrufen. Was sagt jetzt Paulus pauschal von allen auf der Welt, jener Welt, die damals schon ihre Umkehr zu Jesus Christus erlebt hatten? Er sagt, Kapitel 6, ihr seid Gefäße, Tempel des Heiligen Geistes. Kapitel 12, Vers 13, wir alle sind getauft worden im Heiligen Geist. Wir sind versetzt worden in den Leib Christi, Vers 12. Wir sind versetzt worden in die Gemeinde, den Leib Jesu Christi. Fortan gibt es also keine Trennung zwischen Bekehrung oder Umkehr und Empfang des Heiligen Geistes und der Heilsgüter. Umkehr und Erfüllung der Geistverheißung sind Also nach diesem eine Einheit bis heute, weil wir uns jetzt nach diesen weiteren Offenbarungsschriften richten müssen und uns daran halten müssen. In keinem der Briefe wird ein Unterschied gemacht zwischen Gläubigen ohne Geist und Heilssegnungen und solchen mit diesen. Nirgends werden Christen so angesprochen oder besprochen, als ob einige den Heiligen Geist und alle Heilssegnungen hätten und andere nur wiedergeboren wären und noch eine Wiedergeburt ergänzende Heilskriseserfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen hätten. Alle haben dieselbe Heilserfahrung, was Wiedergeburt und Taufe im Geist betrifft. Alle sollen in diesem vollen Heil zunehmen. Nirgends in der Schrift kommt der Heilige Geist nach einer Wiedergeburt. Nirgends. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Ist das klar? Wir haben keinen Präzedenzfall in der Heiligen Schrift für ein Kommen des Heiligen Geistes, wie verheißen, nachdem jemand wiedergeboren war. Nie. Und das ist das Entscheidende. Und wer etwas anderes behauptet und aufgrund einer entsprechenden Erfahrung eine Gnadengabe bekommen behauptet zu haben, der baut auf Irrlehre. Deshalb ist dieses Thema so wichtig, das Thema Gnadengabe. Dafür gibt es keinen Präzedenzfall. Nirgends in der Schrift treffen wir irgendeine andere Erfahrung an, die das geistliche Leben auf ein höheres Niveau schwingen würde. Zu wissen, dass Umkehr und Geistverheißung heute eine zeitliche Einheit bilden, kann uns bewahren vor einer falschen Diagnose der Not unter Gläubigen. Das Versagen der Gläubigen ist nicht zurückzuführen auf einen Mangel an einer Taufe im Heiligen Geist, sondern auf die zwei Sünden von Dämpfen und Betrüben des Geistes, der mit seiner ganzen Kraft und Fülle in ihnen und um sie wohnt. Die Antwort auf Versagen ist Buße, Buße über diese Sünden. Zu wissen, dass Umkehr und Geistverheißung heute eine zeitliche Einheit bilden, kann uns ebenfalls vor feindlicher Einflussnahme bewahren. Denn wenn wir falsche Diagnosen stellen und gewisse Erfahrungen anpreisen, die die Schrift nicht in Aussicht stellt, ist der Feind nur zu bereit, um das Gewünschte zu liefern. Aber dann soll keiner meinen, er könnte dann unterscheiden. Wenn sie zwei Engel des Lichts vor sich hätten und sie wüssten, einer wäre Satan, keiner von uns wäre imstande zu sagen, welcher von den Zweien. Da müssen wir nach den Aussagen urteilen, nicht nach dem Phänomen. Ich muss eine Menge hier weglassen. Ich wollte noch etwas sagen über das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Vielleicht sollte ich dieses sagen, es darf nicht verquickt werden mit dem Begriff Taufe im Geist, und das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist nicht eine Erfahrung, die man sucht oder gewissermaßen erfährt, sondern ist der Zustand eines Christen, der aus Liebe zu seinem Herrn einfach für ihn lebt. Man stellt dieses fest nicht durch in sich Fragen, habe ich es erlebt oder nicht, sondern wie sieht mein Leben aus? Und oft wissen die anderen das besser als ich. Nun etwas über die Aktualität der vier erwähnten Gnadengaben. Manchmal werden sie auch Zeichengaben genannt, weil sie eigentlich wie die Wunder Jesu hinweisen auf etwas anderes in der Botschaft. Sie sind, sagte ich gestern Abend, wahrscheinlich nicht nur für Israel Zeichen, obwohl sie in erster Linie wahrscheinlich für Israel Zeichen sind. Es ist nicht die Gewohnheit des Neuen Testamentes, bei Israel stehen zu bleiben, sondern die Schrift zeigt uns, wie Gott mit Israel umgeht, damit wir wissen, wie er auch mit uns umgeht. Und das hatte ich gestern versäumt zu sagen. Es ist möglich, dass Paulus auch Heiden zur Kenntnis geben will. Passt ihr auf, ihr könnt dasselbe erleben, was Israel erlebt, wenn ihr euch genauso verhaltet, wie sie sich verhalten haben. Wie Paulus das ja auch in Römer 11 tut. Denke nicht, dass Gott euch schonen wird, wenn ihr euch genauso benehmt wie die anderen Äste, die Gott ausgerottet hat. Aber in erster Linie dürfte es sich schon auf Israel beziehen. Sollten wir heute mit den Wundergnadengaben rechnen, also mit Heilungen, Kraftwirkungen, Zungenreden? Eigentlich ist das Übertragen von Zungenreden nicht ein Wunder, sondern im materiellen oder körperlichen Bereich, sondern eine Offenbarungsangelegenheit. Zuerst eine grundsätzliche Frage. Wer ist denn eigentlich für die Mitteilung von Gnadengaben zuständig? Das ist eine sehr wichtige und entscheidende Frage. Welche Gnadengaben man bekommt, bestimmt Gott, nicht der Christ. Ich brauche mir keine Vorwürfe zu machen, wenn ich irgendwelche Gabe nicht habe. Werden Sie ganz ruhig im Heiligen Geist. Sie brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Sie meinen, Ihnen würde eine Gabe fehlen. Das ist nicht Ihre Schuld. Grundsätzlich nicht. Ich darf auch keinem anderen Gläubigen vorschreiben, welche Gnadengaben er haben müsste. Das steht mir nicht zu. Das ist Gottes Angelegenheit. Unsere Wünsche dürfen wir melden. Wir sollen es auch. Aber letztendlich sind zu jeder Zeit nur die Gnadengaben im Raum der Gemeinde Jesu, die der Herr der Gemeinde jeweils bestimmt. Und eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Denn das beantwortet die Frage. Die Frage nach der Aktualität werden nicht wir entscheiden, sondern Gott. Warum das große Getue? Eigentlich wäre damit die Frage nach der Aktualität erledigt, wenn nicht so viel unbiblische Lehre vorhanden wäre, die das ständige Prüfung an dieser Stelle notwendig machte. Gehen wir also doch noch ein wenig weiter mit dem Thema. Wenn wir von Wundergnadengaben sprechen, Frage, was bedeutet hier Wunder? Was meinen wir? Im Deutschen wird das Wort Wunder etwas vielseitig gebraucht. Aber an dieser Stelle denken wir im Allgemeinen an ein Eingreifen Gottes in den Verlauf der physikalischen Natur. Das heißt, wo der übliche Weg der Natur unterbrochen und verändert wird, sodass offensichtlich ist, dies ist nicht der normale Weg der Natur. Das geschieht mit diesen drei Zeichen Gnadengaben. Im Besonderen handelt es sich hier um das messianische Wunder, das heißt das Wunder, das in Verbindung steht mit dem Kommen des Messias und der messianischen Gemeinde, die wir sind. Welche Gnadengaben gelten als Wunder? Ich habe schon gesagt, Heilungen, Kraftwirkungen und Zungenreden, die drei. Was war die Aufgabe des messianischen Wunders? Kurz gesagt, die Aufgabe des messianischen Wunders war es, als Zeichen im Wirken des Messias zu dienen. Jesus, der Messias, hat Wunder getan, damit die Menschen glauben sollten, er sei der Messias. Es gab besonders drei Wunder, und ich habe sie jetzt nicht mehr ganz im Kopf, die in Israel von dem Messias erwartet wurden. Das sagt die Schrift nicht, aber das kann man aus der Geschichte entnehmen. Und diese drei erfüllt Jesus, und eigentlich hätten die Pharisäer und Schriftgelehrten an ihn glauben müssen, aber sie glaubten trotz dessen nicht. Sie dienten aber dazu, dass Jesus als Messias herausgestellt werden sollte. Zweitens, die messianischen Wunder dienten dazu, die Autorität der Apostel als Boten des Messias zu bestätigen. Zum Beispiel Römer 15, Abvers 15. oder 2. Korinther 12, Vers 12. Drittens, sie dienten dazu, die apostolische Botschaft zu bestätigen. Philippus zum Beispiel in Apostelgeschichte 8 ist kein Apostel. Er ist auch nicht der Herr Jesus, tut aber dennoch Wunder. Warum? Damit seine Botschaft als die apostolische, die des Messias, identifiziert wird, sodass man weiß, man hat es mit der messianischen Botschaft zu tun. Ebenfalls so in Apostelgeschichte 14, Vers 3. Viertens, es war nicht die Aufgabe des Wunders, als notwendige Voraussetzung des Glaubens zu dienen. Auf das Wunder folgte nämlich nicht immer der Glaube. Es konnte also nicht die Aufgabe des Wunders sein, notwendigerweise Glauben herbeizuführen. Matthäus 11, 20 bis 24 und andere Stellen. Andererseits bedurfte es auch nicht immer des Wunders, um glauben zu können. Das konnte auch ohne Wunder geschehen. Johannes 4, Vers 48. Und weiter, das Wunder konnte dann eine Hilfe sein, wenn eine grundsätzliche Liebe zur Wahrheit und eine Glaubensbereitschaft vorhanden waren. Matthäus 12, 38 und 39. Fünftens, das messianische Wunder hatte seine Aufgabe in einer bestimmten Zeit. So der Hebräerschreiber zum Beispiel in Kapitel 2, 1 bis 4. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, das wir hörten, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch himmlische Boten geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entrinnen, wenn wir eine so große Rettung oder Rettungsbotschaft missachten? Welche Botschaft den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn nahm? Das ist die erste Linie der Verkündigung. Und uns von denen bestätigt wurde, die ihn hörten. Die ihn hörten sind die zweite Ebene oder Reihe, zeitliche Reihe der Verkündiger der Heilsbotschaft. Wobei Gott mitzeugte durch Zeichen und auch durch Wunder und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen und so weiter. Wir haben hier drei Verkündigungsreihen. In der ersten Reihe steht eine Person, unser Herr Jesus Christus. Mit ihm fing die Rettungsbotschaft an. Das heißt, diese messianische Heilsbotschaft. In der zweiten Reihe stehen die Apostel, die, die ihn gehört haben, die ihre Botschaft von ihm bekamen. In der dritten Reihe steht der Hebräerschreiber, stehen die Empfänger seines Briefes. Sie sagen es wieder weiter. In der zweiten Reihe bestätigt Gott durch übernatürliche Phänomene diese Botschaft, die sie von Jesus Christus bekamen. Und zwar geschehen hier ähnliche Wunder wie zur Zeit von Jesus Christus, sodass die Leute den Schluss ziehen dürfen, aha, diese Botschaft ist die von Jesus und die war von Gott. Sie sollen also diese Botschaft als von Gott kommend annehmen. Aber das sagt der Schreiber in der Vergangenheitsform. Er kann das offenbar nicht für seine Gegenwartszeit noch einmal behaupten. Das heißt, diese Tätigkeit hatte ihre Zeit gehabt. Eine spezifische Stelle ist 1. Korinther 13, Vers 8, wo Paulus vom Zungenreden spricht. Wir haben hier drei Gnadengaben, Prophetie, Kenntnisrede und dazwischen das Zungenreden, wovon aber nur das Zungenreden ein physikalisches Wunder ist. Prophetie ist eine Offenbarung. Kenntnisrede ist eine himmlische Hilfe. Für uns ist das natürlich in dem Sinn übernatürlich, als dass es nicht von uns kommen kann. Aber es ist nicht ein Einwirken auf den natürlichen Verlauf der Physik. Das ist nur das Zungenreden. Von diesem gebraucht der Schreiber im Grundtext ein anderes Verb als bei Prophetie und Kenntnisrede, wo er dasselbe Verb gebraucht. Und bei Zungenrede gebraucht er dieses Verb auch in einem anderen Modus, in einer anderen Form. Zum Beispiel, wenn er sagen würde, Prophetie und Kenntnisrede werden zu Ende gebracht werden. Jemand wird sie zum Abschluss bringen. Dann hätte er vom Zungenreden gesagt, Zungenrede wird von selbst oder von sich aus aufhören. Da haben wir die Sich-Form, die wir auch im Deutschen haben. Ich betaste mich, ich wasche mich, ich kleide mich und so weiter. Sie hören sich auf, das heißt von selbst, von sich aus. Die werden aufhören. Der Schreiber sagt nicht wann, er sagt nur, sie hören auf. Aber das ist schon an und für sich eine nicht willkommene Nachricht für gewisse Menschen, die großen Wert darauf legen. Hören sie in diesem Leben auf, bevor Jesus kommt, dann ist es nicht gute Nachricht. Man möchte, dass sie bleiben würden. Hören sie jenseits des Todes, erst im Himmel auf, ja, dann ist es wieder schlechte Nachricht. Ja. Denn es könnte sich ja um Engelzungen handeln. Ja. Also sowieso ist es nicht gute Nachricht für einige, dass sie überhaupt aufhören werden. Wann sagt der Apostel nicht? Aber offenbar bevor Prophetie und Kenntnisrede aufhören, von denen er sagt, dass sie weitergehen, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber da Zungenrede ein Wunder ist und von den Wundern speziell die Rede ist in Hebräer 2, müssen wir es in diese Kategorie hineintun und dann den entsprechenden Schluss ziehen. Wobei nicht genau gesagt ist, sie haben aufgehört. Aber hierbei hilft uns diese Unterscheidung, von der ich gestern sprach. Wir sollten unterscheiden zwischen dem Vorkommen eines Wunders und einer Wundergnadengabe. Ich hörte, dass das nicht leicht nachzuvollziehen sei. Das kann ich verstehen. Lassen Sie mich das ein wenig erklären. Auf einer Freizeit in Spanien, wir sind unterwegs und um die Geschichte kurz zu machen, wir halten an und eine Schwester will ein wenig Bewegung haben. Sie ist groß und stark und läuft mit einem engen Kleid und stürzt und verletzt sich. Meine Frau sagt, bete doch mit ihr. Die anderen Schwestern waren dann schon anschließend in den Esssaal oder in den Saal gegangen und wir waren noch im Bus. Ich habe mit ihr gebetet. Man erzählte mir, wie ein Wunder sei es dann verschwunden. Nehmen wir das einmal an, dass es ein Wunder war. Das wäre jetzt das Vorkommen eines übernatürlichen Ereignisses. Aber es steht alleine im Raum. Ich kann daraus noch nicht schließen, dass ich jetzt die konstante Gnadengabe des Heilens habe. Ich kann nicht jetzt hier ins nächste Krankenhaus gehen und einfach heilen. Ich habe diese Fähigkeit nicht. Sonst hätte ich meine Frau schon längst geheilt. Ja. Das kann ich nicht. Aber es kann vorkommen, dass so etwas geschieht. Ähnlich kann es vorkommen, dass jemand in Zungen redet, aus irgendeinem Zweck. Aber da das Phänomen als solche, als Konstante nach der Geschichte offenbar aufgehört hat, haben wir nicht ein Recht, es zu erwarten. Die Geschichte übrigens bestätigt das Zeugnis der Schrift. Ich habe jetzt hier nicht die Zeit einzugehen auf die Geschichte. Sie ist auch ein wenig problematisch, aber wenn auch einige Fälle vorgekommen wären, es ist wirklich ein Abtasten nach einer Nadel im Strohhaufen oder in einem Heuhaufen, um solche zu finden. Und das zeigt wiederum, dass sie rar waren. Was aber auffällt, ist, dass sie eigenartigerweise ganz besonders gern in Verbindung mit falscher Lehre auftauchen. Also die Gemeinde als solche scheint dieses Phänomen nicht als eine solche Konstante gekannt zu haben wie in der neutestamentlichen Zeit. Die Geschichte ist dann auch ernst zu nehmen. Denn ich meine, wir alle glauben an Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Damit sollte klar sein, wenn etwas mangelt, dann hat der Herr, der Hirte, es für gut gefunden. Im Grunde mangelt mir dann aber nichts. Und das ist ein Trost. Das heißt, mir mangelt nichts, auch wenn mir etwas mangelt. Denn mein Herr bestimmt, was Mangel ist. Römer 8, Vers 28. Alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Wenn Gott etwas vorenthält, und es ist seine Sache, dann ist das uns zum Guten. Also nehmen wir eigentlich diese Geschichte ernst und die Tatsache der Schrift, dass Gott das schon bestimmt. Wenn man vom Vorhandensein von Gnadengaben spricht, sollte man sich über den rechtmäßigen Gebrauch dieser Bezeichnung vergewissern. Viele Heilungen sind nämlich nicht in Wirklichkeit Heilungen. Man sollte also nicht von Heilungen sprechen, wo es keine gegeben hat. Und nachweislich gibt es sehr, sehr wenige Heilungen in charismatischen Kreisen. Das wissen viele Leute nicht. Das wird natürlich verschwiegen, so viel wie möglich. Und vieles Zungenreden ist eigentlich nicht Zungenreden. Wir sollten also uns bemühen oder vorsichtshalber in Anführungsstrichen sagen oder überhaupt sagen, er meint in Zungen zu reden. Aber ich sollte nicht sagen, der und der hat die Gnadengabe des Zungenredens. Wie weiß ich das? Eine Hilfe wäre, wie ich gestern Abend sagte, wenn wir mit dem Tonbandgerät auftreten würden. Und wir würden es aufnehmen und einem Experten zugrunde legen oder vorlegen, was die lutherische Kirche getan hat in Amerika. Die waren vernünftig. Die haben zwei Experten angeheuert, vertraglich engagiert, und diese haben während 10 Jahre für die lutherische Kirche gearbeitet und sind dem damals aufgetretenen Phänomen des Sprachenredens nachgegangen. Quer, kreuz und quer durch Amerika gereist und haben Aufnahmen gemacht und haben Gespräche geführt. Ihnen fiel übrigens auch auf, dass wenn sie Übersetzungen aufnahmen, und zwar mehrere von derselben Zungenrede, dass die dann nie dieselben waren, so viel ich weiß. Und wenn sie dann die zweite Übertragung aufgenommen hatten und dann zum ersten Übersetzer gingen, wir haben mit dem und dem gesprochen, der hat auch übersetzt, das war übrigens von vornherein vereinbart, darf ich dieses auch noch einem anderen vorlegen, ja? Sie gingen sehr sorgfältig und höflich vor. Ja, das dürfen Sie schon. Und dann bringt man das zurück, das Ergebnis des zweiten Übersetzers, zum ersten. Aber er hat jetzt dieses erzählt, diese Zungenrede, dieselbe, hat also diese Übersetzung hervorgerufen. Und merkwürdigerweise hat ihn das gar nicht gestört. Ihm fehlt offenbar ein gewisses Wahrheitsempfinden. Ach ja, der Heilige Geist tut das. Manchmal gibt er diese Übersetzung, manchmal die. Ja. Übrigens, was ich an dieser Stelle sagen wollte, weil diese zwei Experten haben nach 10 und mehrjährigem Forschens, denn nachdem der Vertrag abgelaufen war, haben sie dann selbstständig weitere Forschungen von sich aus vorgenommen und haben während all dieser Jahre, vielleicht so 13 bis 15 Jahren, nicht einen Fall von einer echten Sprache gefunden. Nicht einen Fall. Das heißt nicht, dass es das nicht geben würde. Ich habe von solchen gelesen. Es zeigt aber, dass in einem solchen großen Land wie Amerika, wo die charismatische Bewegung so stark Verbreitung gefunden hat, das sollte uns schon einiges zu bedenken geben. Wie wird die heutige Forderung nach Wundern von der Schrift her belegt? Mit folgenden Stellen. Matthäus 28, Vers 20. Lehrt sie zu halten, 19 und 20. Lehrt sie zu halten. Dieses wird verbunden mit Kapitel 10, Vers 8. Denn Jesus sagt zu ihnen, was ich euch befohlen habe. Und dann geht man zurück zu Kapitel 10 und liest dort, was Jesus befohlen hatte. Und aus dem ganzen Text holt man einen Vers, Vers 8, hervor. Und da ist vom Heilen die Rede, von Wundern. Und jetzt sagt man, Jesus hat seinen Jüngern befohlen, dass sie ihre Jünger lehren sollten, Wunder zu tun. Es nimmt mich Wunder, dass dies als Exegese angenommen wird. So darf man mit dem biblischen Text nicht umgehen. Eine solche Anwendung müsste dann auch die Verordnungen nämlich vor und nach Vers 8 in Kapitel 10 einschließen. Und man darf nicht das Besondere der ersten Apostel als direkte Vertreter des Messias aus dem Auge verlieren, nämlich in Kapitel 10. Und zudem darf 1. Korinther 12 nicht widersprochen werden, wo es heißt, dass nicht alle Wunder tun. Markus 16 wird sehr schnell angeführt. Der Text lässt sich nicht so auslegen, wie er klingt. Und das tut auch niemand. Kein Pfingstler, kein Nichtpfingstler legt den Text aus, so wie er in unseren Ohren klingt. Normalerweise betrachtet man hier den Text, also Kapitel 16, die Verse 17 und 18, als Imperative. Aber sie sind nicht Imperative, sie sind Indikative. Diese Zeichen werden folgen. Nun ist aber ganz offensichtlich auf der Hand, dass man das nicht so sagen kann. Denn es stimmt einfach nicht, dass alle Menschen, die an Jesus geglaubt haben, diese Dinge getan haben. Alle diese Dinge. Irgendetwas ist hier also nicht ganz in Ordnung. Es ist nicht der Text. Es sind wir, die nicht in Ordnung sind. Wir müssen uns also fragen, was meint Jesus hier? Ich will nicht in Frage stellen, dass er ein Teil der Bibel ist. Dazu habe ich nicht genügend Grund. Ich muss mich dem Problem also stellen. Es gibt keinen, der in der Auslegung dieser Verse also nicht ein Zugeständnis machen würde. Wenn wir das also schon tun und wir meinen, der Text will doch ein wenig anders verstanden werden, als er zunächst in meinen Ohren grammatisch klingt. Das müssen wir oft. Denn wir haben es hier mit Übersetzung aus anderen Sprachen zu tun. Und wir müssen manchmal etwas umdenken und fragen, was wollte hier eigentlich gesagt werden? Das muss jeder tun. Wenn wir das schon tun, dann wollen wir doch bitte nicht willkürlich sein, sondern auch das Ende des Kapitels beachten und dann wiederum, wie gesagt, 1. Korinther 12, Verse 29 und 30. Und dann könnte es auch hier der Fall sein, dass Jesus von solchen Zeichen spricht, die während der Zeit dieser 12 Apostel oder jetzt 11 getan wurden. Johannes 14, Vers 12 wird gern angeführt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, auch der wird die Werke tun, die ich tue und größere, denn diese wird er tun, weil ich zum Vater hingehe. Und nun sagt man, Jesus hätte gesagt, wir würden sogar größere Wunder tun können, als Jesus sie tat. Moment einmal, wir sollten vielleicht hier etwas sorgfältiger lesen. Erstens steht hier nicht geschrieben Wunder, sondern Werke. Und Jesus hat eben deutlich gemacht, dass zu seinen Werken auch was er sagt, gehört. Das macht er den Jüngern hier deutlich. Was er sagt, gehört zu diesen Werken. Das heißt, es geht um alles, was Jesus tut. Und dann geht es auch um das, was Jesus tut und nicht nur getan hat. Jesus gibt hier eine Verheißung. Wer an mich glaubt, der wird die Dinge tun, die ich tue. Und das ist die Botschaft von den Versen 12 und 13 hier und dann später in Kapitel 15, Vers 16. Die Gemeinde ist in der sichtbaren Welt der verlängerte Leib, der verlängerte Arm des erhöhten, unsichtbaren Christus. Und er arbeitet zugunsten des Vaters durch den Heiligen Geist hier. Und alles, was die Gemeinde hier tut, soll das sein, was Jesus am Tun ist. Lukas sagt in Apostelgeschichte 1, mein lieber Theophil, ich habe bereits einen ersten Bericht verfasst von dem, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Jetzt setze ich fort gleichsam. Was Jesus tut und lehrt bei den Aposteln, bei der Gemeinde. Und diese Werke, die Jesus jetzt tut, sind größer denn alle die, die er tat, bevor er gen Himmel fuhr. Warum? Weil das alles Vorbereitung war. Der Herr Jesus kam in die Welt, um zu retten. Und das tut er heute, nachdem er die Rettung herbeigeführt hat auf Golgatha. Und jetzt ist das Eigentliche da, was Jesus in die Welt kam zu tun. Das ist das große Werk. Und er tut es durch uns und mit uns. Diese größeren Werke, größer als die, die er damals tat. Hebräer 13, Vers 8 ist vielleicht der am meisten zitierte Vers. Wir kennen ihn, Jesus Christus, der ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Was hier vorausgesetzt wird in dieser Argumentation, dass man heute dann alle die Werke haben müsste, die Gott in der Vergangenheit getan hat. Man sollte sich Rechenschaft darüber geben, welche Voraussetzungen man hier zugrunde legt. Sie ist diese. Damit Gott derselbe bleibt, muss er sich in seinem Tun dauernd wiederholen. Aber wir wissen, das ist ja nicht notwendig. Damit Jesus Christus derselbe bleibt, muss er nicht immer dasselbe tun, weshalb man diesen Vers nicht anführen kann. Wir sollten Gott es erlauben, zu tun, was er will, wann er will und auch wann er nicht will oder wann wir es nicht wollen, dass er nicht tut, wann wir es wollen. Zum Schluss, warum ist diese ganze Angelegenheit so wichtig? Der Feind ist nämlich imstande, Gott in weitem Maße nachzuahmen. Das sagt uns die Schrift wiederholt, von 2. Mose 7 bis Offenbarung 16. Gnadengaben sollten nicht überbetont werden. Es ist nicht unbedingt notwendig, seine Gaben zu identifizieren. Ich hoffe, das bringt eine ganze Anzahl von Ihnen in eine gewisse innere Ruhe. Sie müssen nicht wissen, was Ihre Begabung ist. So wichtig sind Gnadengaben nicht. Wichtig ist, dass ich ganz für den Herrn lebe. Das macht die Bibel klar. Das ist wichtig. Und dann wollen sie auch etwas tun. Und dann tun sie, was das Alte Testament sagt. Tu, was deine Hand zu tun findet. Greifen sie zu und fangen sie an. Und sie werden bald rausbekommen, was sie tun können, was nicht. Ja. Vielleicht aber die anderen zuerst, nachdem sie einiges kaputt gemacht haben. Gnadengaben sollten auch nicht überschätzt werden. Gnadengaben bringen nämlich der Gemeinde nicht die Fülle, das Letzte, wie man gewähnt hat. Man muss bei den Gnadengaben lernen zu warten. Wie Paulus in 1. Korinther 1, Vers 7 sagt, in Verbindung mit Gnadengaben spricht er vom Warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir müssen also warten lernen und nicht die Vollendung, auch nur Teile von der Vollendung jetzt schon vorweg haben wollen. Gefragt ist heute die Liebe zum Herrn und seiner Wahrheit. Liebe freut sich, wenn die Wahrheit gesprochen wird. Und gefragt ist die Treue im Dienst mit dem, das der Herr mir gegeben hat. Vergessen wir nicht, Gott tut mehr, denn wir sehen oder meinen. Wollen wir ihn nicht darauf beschränken, auf das, was man feststellen kann? Bei euch geschieht ja nichts. Wie wissen Sie das? Dürfen wir antworten, ja? Wie wissen Sie das? Es geschieht eine ganze Menge. Der Herr Jesus ist jetzt hier im Raum, seine Engel. Das sehen wir nicht. Und er tut eine ganze Menge, hat getan, als wir herkamen. Hat uns bewahrt auf dem Herweg, wird uns jetzt bewahren. Wir wünschen es, wenn wir nach Hause fahren. Gott tut viel mehr, als wir wähnen. Er ist dabei, seine Sache zum Ziel zu führen. Darauf dürfen wir vertrauen. Epheser 3, 20 und 21. Dem, der mehr tun kann und auch tut übrigens, denn alles, das wir bitten oder uns vorstellen können, überaus mehr nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre und die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, bis in die endlose Weltzeit der Ewigkeit. Amen. Wiederum danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
Zum Einsteigen in den Frageteil habe ich gerade vorher den Bruder Jansen noch gebeten, ob er noch mal etwas könnte sagen zu 1. Korinther 13, Vers 8, was ja heisst, das Zungenreden wird sich aufhören. Und es heisst ja dann, wenn es Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Und es wäre interessant, wenn er dazu noch etwas sagen könnte. Und nachher darf er dir die Frage stellen.
Ja, wie gesagt, musste einiges wegbleiben. Das Wort Vollendung erklärt Paulus bis zu einem gewissen Grad. Paulus sagt, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind, sprach ich wie ein Kind, handelte ich wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich diese Dinge ab. Das heißt, er denkt immer noch, er spricht immer noch, er handelt immer noch, aber auf eine andere Art und Weise. Es geht bei der Vollendung nicht um den Inhalt des Wortes Gottes, sondern es geht, das heißt, jetzt muss ich wieder, habe ich wieder vorausgesetzt, manchmal heißt es, die Vollendung sei die Vollendung des Kanons, der Abschluss des Neuen Testamentes. Aber Paulus denkt an die Art und Weise, wie er erkennt, nicht was er erkennt, sondern wie er erkennt. Es geht also nicht um einen Inhalt, sondern um eine Art und Weise, wie man denkt. Wenn Paulus gelebt hätte bis nach 100, hätte er immer noch genauso erkannt, wie er erkannte, als er den ersten Korintherbrief schrieb. Es hätte sich nichts geändert an seiner Erkenntnisweise, trotz dessen, dass die Schrift mit Offenbarung 22 vollständig war. Zweitens, Paulus sagt, der Zeitpunkt der Vollendung ist der Zeitpunkt, wann man Jesus von Angesicht zu Angesicht sieht. Dann wird man so erkennen, wie man erkannt wurde. Aber dieser Ausdruck ist in der Schrift konsequent der Ausdruck unmittelbarer Gegenwart. Und der kann nur der Zeitpunkt der wirklichen Begegnung mit Jesus Christus sein. Folglich müssen wir sagen, dass das Prophezeien und dass die Erkenntnis oder die Kenntnisrede genau genommen bleiben, bis wir Jesus von Angesicht sehen, das heißt, solange wir hier auf dieser Welt leben. Dabei muss man aber nicht vergessen, dass, besonders beim Prophezeien ist das notwendig zu sagen, dass es in der Schrift zwei Qualitäten von Prophetie gibt. Die Prophetie, die wortwörtlich von Gott als Offenbarung geschenkt wird, sodass Paulus sagen kann, was ich schreibe, ist Wort des Herrn. Oder ein alttestamentlicher Prophet kann sagen, so spricht der Herr, jedes Wort. Der prophetisch Redende in der korinthischen Gemeinde kann nicht so sprechen. Der Heilige Geist kann ihn unterbrechen, während er noch spricht. Folglich gibt der Heilige Geist ihm nicht jedes Wort. Der Geist weiß, wann er fertig ist. Der Nächste kommt jetzt dran. Ich wünschte, das würde bei mir mal passieren. Ich wüsste, wann ich aufhören sollte. Ja. Der Christ in Korinth bekommt ein Anliegen. Prophetie im Alten Testament ist eine Last des Herrn, ein Anliegen. Er bekommt das Wort wörtlich. Der neutestamentliche Gemeindeprophet, der bekommt ein Anliegen im Allgemeinen, thematisch gleichsam. Und er muss aber seine eigenen Worte finden, das weiterzugeben. In dieser Weise, als Verkündigung, ist Prophetie noch unter uns. Und wir alle hoffen auf die Hilfe des Herrn dabei. Aber keiner von uns gibt dabei wortwörtlich Gottes Wort weiter. Das ist schon, liegt uns vorhin. Sodass wir sagen, ja, die Prophetie erster Klasse, die ist mit dem Kanon fertig. Aber das ist einfach eine geschichtliche Tatsache. Sonst die zweiklassige Prophetie in diesem allgemeinen Sinn, die ist immer noch vor uns. Aber das Zungenreden, das scheint schon vorher aufzuhören, denn Paulus spricht nicht mehr darüber, nur noch über diese anderen zwei, weil sie weiter im Raum bleiben. Es ist notwendig, das noch etwas zu klären. Genau sagt er auch nicht, wann. Wir sind da auch ein bisschen auf die Geschichte angewiesen.